ARD Sounds.
Also, wenn ich Lisa hier so sitzen sehe, dann denke ich, es ist noch Hochsommer. Da friere ich aber gleich für dich mit.
Ich habe schon gemerkt, du bist kälteempfindlich.
Total, aber hier bei uns in diesem Podcast-Studio vom Bundesliga-Update ist es sowieso immer sehr frisch. Auch im Sommer wird das hier runtergekühlt wie so eine amerikanische Telefonzelle.
Ich habe immer die Hitze.
Du bist heißblütig. Aber
ich habe Bock, weiß der Tobi.
Das finde ich gut. Der Sommer geht aber trotzdem zu Ende und das bedeutet ja auch, die Hochzeitssaison geht zu Ende. Auf wie viele Hochzeiten warst du im Sommer?
Zwei.
Tatsächlich so
ja.
viele?
Ja, okay. Einmal im Ausland, in Italien und eine in Deutschland.
Mhm. Gar nicht. Ich bin in einem Alter, da sind alle schon verheiratet oder schon wieder getrennt.
Sie lassen sich jetzt scheiden. Ja. Die zweite Hochzeit kommt.
Genau, das machen wir dann nächstes Jahr. Nein, ich sage das deswegen mit den Hochzeiten, weil, und das ist jetzt die Überleitung des Jahrhunderts, die Fußballer natürlich jetzt wieder anfangen, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Denn wir sind auch wieder in der Champions League-Saison.
Okay.
Auch darüber werden wir sprechen im Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit herzlich willkommen, danke fürs Einschalten, schön, dass ihr mit dabei seid. Lisa Tellers ist heute mit dabei, mein Name ist Tobi Schäfer. Lisa, wir blicken natürlich nicht nur auf das Bundesliga-Wochenende, auf das nächste, sondern wollen tatsächlich jetzt erstmal kurz erwähnen, dass die Champions League wieder gestartet ist. Wir sind jetzt gerade mittendrin in diesem ersten Spieltag, zeichnen am Donnerstagmittag auf. Das heißt, wie die Bayern gegen Bodø/Glimt spielen und Leipzig in Como, wissen wir noch nicht. Aber wir haben ja schon zwei andere Ergebnisse, über die wir kurz reden können. Fangen wir an mit dem BVB am Dienstagabend 3:2 gegen Villarreal. War das, also die anderen Themen, die besprechen wir danach, aber aus sportlicher Sicht, war das ein guter Start in den Champions League-Saison für den BVB?
Also wenn ich dir sage, wie ich das Spiel verfolgt habe und dass ich zwischendurch eingeschlafen bin, dann war zumindest die erste Hälfte oder die ersten 20 Minuten jetzt nicht gerade von Esprit und irgendwie mitreißend geprägt, aber ansonsten... Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, Sieg zählt und steht dann, glaube ich, auch irgendwie oben fett drüber. Aber auf der anderen Seite hat der BVB auch wieder ein paar Wackler drin gehabt und auch Schwächen hinten raus gezeigt, wo sie eben nicht ganz wach waren und den Gegner ein Stück weit auch wieder mit ins Spiel geholt haben. Deswegen würde ich sagen, weitermachen. Abhaken.
Ich finde, ja, vor dem Hintergrund, und jetzt müssen wir doch über das große Thema sprechen, vor dem Hintergrund, dass ja Carrezas nach 23 Minuten vom Platz musste, irgendwie alles sehr dramatisch, weil man erst dachte, es ist eine Verletzung und sich so dachte, oh, nicht schon wieder eine Verletzung. Und dann war irgendwie ersichtlich, es ist gar keine Verletzung, sondern der scheint Kreislaufprobleme zu haben, hat irgendwie schwer geatmet. Es kam auch direkt die Sanitäter und das versetzt ja so eine Mannschaft dann auch in so einen krassen Schock, weil du gar nicht weißt, was ist mit meinem Mitspieler, der dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Wir wissen, stand jetzt übrigens immer noch nichts Genaues, was da jetzt ist mit Carrezas. Also man hat es jetzt offiziell erstmal mit Kreislaufproblemen erklärt. Wir hoffen natürlich, dass es dabei bleibt und dass es tatsächlich nur so eine einmalige Geschichte war. Aber nochmal zurück dann zu dem Spiel. Da stand es noch 0-0, glaube ich.
Da stand es 0-0, es war so um die 20. Minute herum.
Das macht doch was mit einer Mannschaft. Und dann doch noch dieses Ding irgendwie am Ende zu gewinnen. Ich glaube, das ist das Einzige, was dann am Ende zählt. Wie man es gemacht hat, ist dann wurscht, finde ich.
Ja, das denke ich auch. Und ganz ehrlich, auch gerade so am Anfang einer Saison, wo man ja noch merkt, dass alle Teams noch Schwierigkeiten haben und sich noch nicht ganz gefunden haben, gerade so ein Spiel dann mit diesem Hintergrund, aber auch, weil es unter anderem auch ein unangenehmer Gegner ist, dann einfach gewinnen und die Punkte sammeln. Ich glaube, das steht dann tatsächlich über allem irgendwie und ich finde, der BVB macht eigentlich da weiter, wo er aufgehört hat. Er ist konstant vor allen Dingen, solide und macht nicht mehr, als er vielleicht auch muss.
Er gewinnt halt einfach, ne? Das ist ja auch erstmal das Wichtigste. Und mit Blick jetzt auf das anstehende Bundesligaspiel am Samstag gegen Paderborn gibt es ja schon noch so ein, zwei Erkenntnisse, die auch sehr positiv sind. Denn wir haben Joey Fährmann gesehen in der Startelf und das Gefühl bekommen, der ist da überhaupt gar nicht mehr wegzudenken. Also er hat ja gleich ganz viel an sich gerissen, war der absolute Taktgeber beim BVB, hat immer den Ball gefordert, hatte 99 Ballkontakte, total passsicher. Sehr präsent, hat auch irgendwie das Niveau seiner Mitspieler noch angehoben. Also er ist, also weil er jetzt am Anfang ja, war glaube ich erstes Mal Startelf.
Erstes Mal, ja.
Ja, und also hat jetzt bewiesen, absoluter Top-Transfer für den BVB.
Ja, und ich finde, das zeigt so ein bisschen generell das Transferfenster beim BVB in diesem Sommer. Sie haben sich Soforthilfen geholt. Also sie haben wirklich Spieler, die sie sofort in die Startelf setzen können und auch weiterhelfen. Auch hinten in der Abwehr haben sie mit Gadou ja auch eine Soforthilfe dann gefunden. Ich muss sagen, Silva, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, auch jemand, der jetzt wahrscheinlich irgendwie so durchstartet und auch zündet, der schon fast weg war eigentlich im Sommer, den sie vielleicht ein bisschen loswerden wollten, der scheinbar aber mit Serhou Guirassy irgendwie jetzt so eine Freundschaft entwickelt hat. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Guirassy so richtig habe aufblühen sehen, lächeln sehen, auch mal nach dem Spiel, wo man merkt, okay, und vielleicht auch fragen muss, muss der BVB vielleicht sein System ein Stück weit umstellen und vielleicht demnächst mit einer Doppelspitze spielen, mit Silva und Guirassy
vorne. Ja, das hat Niko Kovac ja jetzt auch zumindest nicht direkt verneint. Also ich halte das schon auch für eine Option und wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung aus der Personallage jetzt. Wenn Karezas, der wird mit Sicherheit ausfallen. Warum nicht mal mit zwei Spitzen? Muss natürlich gucken, spielst gegen Paderborn, die werden sich natürlich hinten reinstellen. Da muss man sich ja auch ein bisschen anpassen. Aber ich finde es gut, dass du Fabio Silva erwähnst. Der hat jetzt nicht nur in der Champions League hat das Tor vorbereitet, noch viel geiler fand ich eigentlich das Tor, was er am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim gemacht hat.
Und was er aufgelegt hat, finde ich auch. Also wie selbstlos er auch ist.
Ja, aber auch wirklich bei dem selbst erzielten Tor, mit was für einer Dynamik und Präzision und was für eine Schärfe der auch da reinbringt. Da siehst du, der hat doch, glaube ich, noch richtig Bock auf den BVB und nimmt jetzt so diesen Konkurrenzkampf mit Guirassy an. Aber vielleicht ist es ja auch keiner und sie spielen beide von Beginn an. Deswegen gegen Paderborn und damit der Blick aufs Wochenende. Alles andere als ein BVB-Sieg wäre eine Überraschung, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Paderborn versucht es zumindest, ich sag mal, mit einer guten, soliden Defensive und irgendwie auch mit einer Kompaktheit in dieser Bundesliga anzukommen. Man merkt dann schon auch, dass gerade offensiv da auch die Qualität fehlt, im Gegensatz auch zu Elversberg, dass sie da eben nicht diese Unterschiedsspiele haben oder eben auch diese Qualität. Ich bin mal gespannt, also ich fand auch nach der Einwechslung von Tigges war Paderborn deutlich gefährlicher, also auch mit diesen langen Bällen dann auf Tigges, dass das vielleicht eine Möglichkeit sein kann, aber es wird mich schon überraschen, wenn sie da Punkte liegen lassen, die Dortmunder.
Ja, wobei ich tue mich ein bisschen schwer, was Paderborn angeht, also sie haben noch kein Tor geschossen und du sprichst Tigges an, der soll es ja richten, Piringer ist auch so ein bisschen der Hoffnungsträger jetzt, Piringer hat in seiner besten Bundesliga-Saison mal 7 Tore gemacht, Tigges 6. Also ich weiß jetzt nicht, ob die diejenigen sind. Also sie müssen es auf mehrere Köpfe verteilen, aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt mit 3 Punkten in Dortmund planen. Sie müssen ihre Punkte woanders holen. Da blicken wir auf das nächste Team, das in der Champions League schon ran musste oder durfte. Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Stavanger 3:1 und da war natürlich Demirovic der Mann des Abends. Macht 3 Tore in 12 Minuten und das ist auch eine Befreiung für jemanden, der ja auch eigentlich schon fast weg war irgendwie gefühlt, aber auch jetzt absolut dazugehört.
Es ist aktuell irgendwie so, die nicht gewollten, die plötzlich ganz wichtig werden. Das steht, glaube ich, gerade auch irgendwie über diesem Spieltag. Und Demirovic hat ja so ein bisschen auch in sein Seelenleben blicken lassen, dass ihn das schon sehr beschäftigt hat, diese Transferperiode, wo ja doch deutlich war, dass der VfB ihn eigentlich loswerden wollte und er sagt auch, dass er schlaflose Nächte hatte und das Gefühl hatte, er wird halt nicht gewollt in Stuttgart. Und ich glaube, man hat gestern gemerkt, wie befreiend das auch für ihn war. Und das war ja auch schon in der Bundesliga. Nach der Einwechslung hat er ja auch direkt getroffen. Dementsprechend glaube ich, dass der VfB sogar ganz froh ist, dass sie einen Demirovic jetzt noch von der Bank oder eben auch demnächst in der Startelf bringen können und dann dafür einen Pečinović vielleicht bringen können. Also diese Breite, die der VfB hat, finde ich enorm. Also mich beeindruckt das. Ich habe den VfB ja sogar als Vizemeister getippt, weil ich glaube, dass das in diesem Sommer mit die wichtigste Entscheidung war, dass der VfB diesen Kader beibehalten hat und dass die in der Breite unfassbar stark besetzt sind.
Das hast du aber bei mir abgeschrieben mit dem Vizemeister-Tipp.
Ich habe dir nicht zugehört in dem Fall. Also das kam ganz aus mir alleine heraus.
Wie bitte?
Das kam aus mir auch heraus.
Ich finde es auch bemerkenswert und wichtig, dass sie Demirovic behalten haben. Und also bei aller Lobhudelei für Pečinović, super Stürmer, aber auch bei der Vielzahl an Wettbewerben, die der VfB ja auch absolvieren muss, ist es einfach wichtig, da auch doppelt gut besetzt zu sein. Das ist der VfB ja auf vielen Positionen. Der Kader ist wirklich schon sehr gut aufgestellt für die vielen Herausforderungen und bin da auch sehr, sehr optimistisch, dass es wieder eine gute Saison wird und hoffentlich auch für Dennis Undav, der jetzt zuerst wieder so ein bisschen in der Kritik war. Klar, ein Stürmer muss sich das immer anhören, wenn er nicht trifft. Er hat noch kein Tor erzielt, aber er hat zum Beispiel im Pokal 2 vorbereitet und jetzt in der Champions League auch 2 vorbereitet. Und deswegen macht sich Demirovic auch so gar keine Sorgen um Dennis Undav.
Er ist jetzt so ein Riesenspieler, das ist so ein Riesenname. Natürlich will jeder, sobald er mal ein Spiel hat, wo er kein Tor macht, will jeder sofort reden. Ist er gut, ist er nicht gut in Form, macht heute wieder 2 Vorlagen. Ich glaube, Denno wird schon immer wieder allen Kritikern den Mund zumachen. Das kann er, das zeigt er immer wieder. Ich glaube, zwei Tore vorzulegen ist auch nicht selbstverständlich. Und er ist so wichtig für uns, deswegen macht euch keine Sorgen. Der wird weiter wichtig bleiben und da gibt es auch nichts dran auszusetzen.
Aber ich finde, man muss natürlich trotzdem mal kurz nochmal über Dennis Undaff sprechen, weil er jetzt ja der Kapitän ist beim VfB Stuttgart und wir, als es bekannt wurde, dass er es wird, haben wir schon auch darüber gesprochen, was macht das mit ihm?
Genau, das ist auch das, was ich immer wieder so beobachte, dass oft, wenn du dieses Kapitänsamt hast, dass du manchmal ein Stück weit vielleicht, ich will nicht sagen überfordert, aber es erfordert von dir neue Sachen und nicht nur auf dem Feld, auch neben dem Feld, aber dass du auch viel damit beschäftigt bist, diese Mannschaft dann auch zu führen und dagegen zu wirken und dass das vielleicht dann manchmal eben auch diesen Fokus auf deine eigene Leistung dann nicht immer da ist. Also ja, ich glaube, dass das auch was damit, also mit zu tun haben könnte. Ich finde aber auch, dass man Undaff jetzt auch nicht immer nur an Toren messen sollte, sondern man hat es jetzt auch gesehen mit den Vorlagen, dass er schon auch in diesem Spiel gut integriert ist und die anderen Mannschaften schlafen ja auch nicht. Ne? Also die wissen natürlich auch, dass ein Dennis Undaff beim VfB wichtig ist.
Die haben auch WM geguckt.
Genau, die haben auch WM geguckt und die wissen natürlich auch, wie sie ein Stück weit oder wollen ihn vielleicht auch aus dem Spiel nehmen. Das heißt, Undaff muss sich ein Stück weit vielleicht auch manchmal neu erfinden und vielleicht ist das gerade so dieser Prozess, dass er so seine Neuerfindung braucht.
Ja, aber es ist immer die Frage, was bist du für ein Charakter? Und wenn du so ein Freigeist bist wie er, dann kann das natürlich schon sein, dass so eine Kapitänsbinde dich irgendwie ein bisschen einbremst oder Dinge von dir abverlangt, die eigentlich gar nicht zu deinem Charakter passen. Aber wir hören es ja jetzt von Ermedin Demirovic und wir sehen es ja auch an den Assists so. Er ist schon auch echt ein weiter wichtiger Bestandteil beim VfB.
Aber man sieht und auch, wie es ihn dann auch so ärgert, wenn er, also er hat ja auch wieder gute Chancen jetzt gehabt in dem Spiel. Und dann habe ich das auch gesehen, dass bei einer Chance, wo er es dann wieder vergeigt hat, wo er wirklich sekundenlang neben dem Pfosten steht und irgendwie so ein bisschen selbstzweifelt. Ne? Und das darf sich natürlich jetzt nicht irgendwie festsetzen.
Ja, vor allem muss dann doch irgendwann auch schon das erste Tor kommen. Aber das ist für so einen Stürmer total wichtig. Vielleicht ja jetzt am Wochenende, da spielt der VfB Stuttgart gegen Hoffenheim in Sinsheim. Es ist natürlich das Duell für Grischa Prömel, der zurück ist bei seinem Ex-Club. Und ein sehr, sehr gefährliches Spiel für den VfB, weil Hoffenheim bisher zwar noch keinen Punkt, haben aber zweimal, waren zweimal eigentlich nah dran, weil haben zweimal auch geführt, die beide mal aus der Hand gegeben. Also sind sehr angeknackst, aber trotzdem eine gute Mannschaft, finde ich. Also das ist jetzt, und der VfB kommt natürlich mit Selbstbewusstsein dahin, aber genau darin besteht die Gefahr, dass man denkt, ah ja gut, Hoffenheim, die sind nicht gut gestartet, das wird schon gut gehen.
Ja, ich bin bei Hoffenheim auch ein bisschen, also sie geben ein bisschen Rätsel auf, weil auf der einen Seite sagst du, sind sie gut besetzt, haben gute Transfers auch getätigt, aber halt immer wieder, also ist jetzt ein gleiches Muster, immer wieder nach einer Führung einzubrechen, spricht irgendwie auch dafür, dass vielleicht ein bisschen was da nicht stimmt oder dass vielleicht auch im Mittelfeld, wobei die auch in der letzten Saison so zusammengespielt haben, also ich finde noch keine Erklärung dafür, warum Hoffenheim jeweils jetzt immer eingebrochen ist und das müssen wir weiter beobachten, also das könnte sich auch in einen Negativstrudel dann irgendwann verheddern, plus dann noch europäischer Wettbewerb, also ich glaube, das wird eine schwierige Saison für Hoffenheim, ehrlicherweise.
Also Führungen aus der Hand geben, das kommt ja in den besten Familien vor. Da haben wir gleich noch ein paar andere Kandidaten. Aber da sprichst du es an. Jetzt kommt der Europapokalstress gegen Kreta, spielt Hoffenheim dann nächste Woche als erstes. Da müssten sie natürlich gucken, dass sie es auch irgendwie von der Liga trennen. Also wenn sie jetzt gegen VfB auch verlieren sollten, kein Punkt nach drei Spielen für einen Europapokalteilnehmer, das erhöht dann schon auch den Druck. So, dann haben wir da auch möglicherweise eine größere Diskussion.
Bei uns und dann hast du so ein bisschen auch dieses Gefühl, dass Europa lästig ist, ne? Wenn es gerade in der Liga nicht läuft und du musst dann quasi europäisch spielen, das kann auch echt nach hinten losgehen.
Ja, vor allem für einen Verein, der das jetzt nicht jedes Jahr macht, ne? Der das nicht gewohnt ist. Gut, machen wir da einen Haken dran und gucken mal jetzt wirklich auf das anstehende Bundesliga-Wochenende und dann befassen wir uns jetzt mal mit einem der Krisenclubs. Borussia Mönchengladbach gehört auf jeden Fall dazu, spielt am Samstag um 15.30 Uhr in Freiburg. Und das ist ja eigentlich eines dieser Spiele, das du gar nicht anpfeifen musst, also zumindest wenn es nach den Gladbachern geht. Gladbach hat in Freiburg seit 25 Jahren nicht gewonnen. Auswärts die Borussia sowieso grundsätzlich zuletzt unterirdisch. Von den letzten 12 Auswärtsspielen, saisonübergreifend, da gab es nur 4 Punkte. Und dann kommt noch die aktuelle Form dazu. Erstmal die starke Form von Freiburg, das spricht für sich, aber wir wollen die Form von Gladbach diskutieren. Du bist sehr nah dran an der Borussia. Bist du eigentlich Fan, darf man das sagen? Oder?
Ja, also ich...
Noch, stand also, jetzt noch.
Ich bin Fan, aber du weißt ja selber, es verändert sich ja, wenn man in diesem Business arbeitet und irgendwie im Journalismus ist, dann ist man auf einer anderen Art und Weise Fan.
Ja.
Aber ich wohne ja in München-Gladbach und ich habe oft die Spiele dann von Gladbach auch eben, kurze Wege und bin dann am Spielfeldrand und hatte auch das tolle Spiel gegen Elversberg, was sehr viel Freude bereitet hat für alle, die den Fußball lieben, aber die Gladbach-Fans sind halt eben nicht und deswegen bin ich da schon sehr nah dran und kann zumindest ein bisschen einschätzen, wie da gerade die Situation ist, ja.
Aber sie haben es offenbar noch nicht geschafft, irgendwie dich zu verjagen als Fan. Dabei gibt sich Borussia Mönchengladbach die allergrößte Mühe, oh, sich ja mit den Fans zu verscherzen. Die beiden Niederlagen jetzt zum Saisonstart, das ist der schlechteste Start seit 11 Jahren. Du sprichst das Spiel gegen Elversberg an, als sie die Führung aus der Hand gegeben haben. Und die große Frage ist, was ist das Problem bei Borussia Mönchengladbach? Weil dass sie so ein Spiel wie gegen Elversberg, sie führen dann relativ klar, aussichtsreich. Das zeigt ja, sportliche Qualität haben sie ja eigentlich vom Kader her, von den Spielern her. Auch wenn viele Spieler aktuell noch verletzt fehlen. Aber sonst gehst du gegen Elversberg ja nicht in Führung. Was passiert aber dann? Was ist das Problem?
Also ich glaube, wo wir anfangen müssen, ist erstmal das System. Im Sommer wurde ganz klar gesagt, Gladbach soll offensiver und soll ja attraktiver auch spielen, intensiver. Dann hat man von der Dreierkette auf die Viererkette umgestellt. Ist nicht übrigens Polanskis Favorite-System. Das heißt, man hat als Verein gesagt, okay, wir wollen wieder offensiveren Fußball spielen. Lieber Eugen Polanski, bitte sorge dafür, dass das passiert und spiele bitte mit einer Viererkette. Das gibt natürlich Eugen Polanski jetzt auch Argumente zu sagen, ich habe es euch doch gesagt, das funktioniert nicht. Das sorgt aber schon dafür, das hat man gerade im Spiel gegen Elversberg gesehen, dass sie offensiv, haben die schon richtig gute Abläufe und spielen auch attraktiver, aber sie stehen unglaublich hoch und haben gefühlt gar keine Restverteidigung mehr. Man sieht das ganz gut bei dem 1:1, wo Itakura noch vor der Mittellinie letzter Mann ist und erklären muss. Also das heißt, die sind so ein bisschen kopflos teilweise und ein bisschen leichtsinnig jugendlich auch, was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass sie auch viele junge Spieler haben, aber da passen die Abläufe noch nicht. Also ich finde, die Balance stimmt noch nicht zwischen Offensive und Defensive. Kann man jetzt sagen, okay, liegt vielleicht auch am Systemwechsel, liegt glaube ich auch aber am Gesamtkonstrukt.
Klar, liegt aber vielleicht auch am Trainer, der die Mannschaft entsprechend einstellen muss.
Und der eine Vorbereitung auch hatte.
Du weißt ja, welcher Gegner mit Elversberg kommt, dass die halt vorne auch viele junge, schnelle Spieler haben, die also, wenn die Raum haben, dass es dann gefährlich wird, dann muss man sich dann auch darauf einstellen. Und wenn das der Trainer nicht schafft, und es auch nicht schafft, der Mannschaft eine gewisse andere Schärfe zu verleihen, auch eine gewisse Emotionalität, die vielleicht auch hier und da fehlt, dann muss man an der Stelle nochmal wieder über den Trainer sprechen. Also so leid es mir tut. Also wir haben in der vergangenen Saison war es natürlich sehr undankbar alles für Polanski. Es ging dann irgendwie so gerade nochmal gut, aber man hat sich bewusst dann dazu entschieden, an ihm festzuhalten. Aber Stand jetzt ist die große Weiterentwicklung noch nicht passiert. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen zu früh. Ne? Das erste Spiel gegen Leipzig, das kann man, glaube ich, verlieren. Leipzig ist irgendwie andere Kragenweite, aber dieses Ding gegen Elversberg, da ist schon sehr viel schief gelaufen.
Ja, und das ist ja auch, und ich sage ja, du hast halt eine Vorbereitung, um genau das und diese Abläufe dann ja auch einzustudieren und dich auch auf dieses neue System einzustellen. Und ich lasse dann auch das Argument nicht gelten, dass da viele junge Spieler sind. Es gibt auch andere Mannschaften, die sehr viele junge Spieler auch einsetzen. Ich komme zurück zu dem, was ich auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast gesagt habe. Ich glaube, es ist einfach auch eine Nummer zu groß für Eugen Polanski. Es ist einfach vielleicht noch zu früh, ja, vielleicht muss er da auch einfach noch lernen.
Also du meinst, ein Bundesliga-Mittelklasse-Club ist zu groß?
Ja, ich meine, er kommt aus der Regionalliga. Also ich finde sein Auftreten oft einfach nicht so souverän. Also ich habe dann ja auch Trainer, ich hatte ja auch Vincent Wagner als bestes Beispiel. Der hat eine ganz andere Ausstrahlung, eine Lockerheit aber auch und irgendwie sowas Souveränes. Der kann auch so ein Gespräch leiten. Also es ist, du hast manchmal das Gefühl, du führst mit ihm kein Gespräch. Also dass du ihn in der Hand hast, er spricht mit dir. Und das macht schon was. Und wenn ich dann Eugen Polanski oft am Mikrofon habe, denke ich oft, es ist so eine Opferhaltung manchmal auch und irgendwie so die Körpersprache ist da schon entscheidend. Dann immer mit den Händen in der Tasche und dann steht er da irgendwie immer so ein bisschen bedröppelt. Also weißt du, was ich meine? So.
Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, Trainer in Gladbach zu sein und in Elversberg zu sein.
Natürlich
in Gladbach hast du natürlich einen extrem großen Druck, vor allem nach dieser Zeit des Leidens, also nachdem diese großen Europapokalzeiten vorbei waren, war es ja alles schon sehr viel Tristesse in Gladbach zuletzt. Und,
aber ist es dann nicht vielleicht genau das, was ich sage? Es ist eine Nummer zu groß, dass Gladbach mit dieser Wucht, mit dieser Tradition und auch mit diesem Negativstrudel, den man hatte, dass es dann vielleicht einfach auch eine Nummer zu groß ist für Eugen Polanski. Kann ja auch sein.
Er hat natürlich auch jetzt nicht unbedingt einen Kader wie damals, der gespickt war von Persönlichkeiten, von Führungsspielern. Jetzt hast du das Gefühl, Tim Kleindienst ist eigentlich so der einzige Führungsspieler bei den Gladbachern. Geht ja auch entsprechend voran in Interviews. Wurde jetzt für dieses Interview am vergangenen Wochenende, wo er gesagt hat, die Jungs, also ich paraphrasiere das mal, die Jungs sollen sich nicht so viel mit TikTok beschäftigen. Dafür wurde er dann auch nochmal nicht zur Kasse gebeten, aber wir haben dann nur mit ihm darüber gesprochen. War im Ton ein bisschen zu scharf.
Ja.
Ich finde vor allem auch deswegen, weil er selber jetzt in den ersten beiden Spielen auch noch nicht unbedingt mit totaler Leistung vorangegangen ist. Er hat im ersten Spiel einmal aufs Tor geschossen. Bei den Toren gegen Elversberg hat er keine Torbeteiligung. Also gut, er hat diesen Einwurf ergaunert. So, das ist natürlich eine gewisse Schlitzohrigkeit. Das kann man ihm vielleicht zugute halten. Aber ansonsten war er auch eher in den Interviews Führungsspieler und weniger auf dem Platz. Aber ich weiß nicht, inwiefern man das nach der langen Verletzungszeit überhaupt schon von ihm verlangen kann.
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass er auch einfach noch ein bisschen was braucht. Aber grundsätzlich hast du recht. Das ist ja auch ein Problem, was in den letzten Jahren so entstanden ist, dass du nicht so ein Gerüst hast oder auch eben nicht diese Führungsspieler, von denen du dir erhoffst, dass sie ein Stück weit vorangehen und dann oft Tim Kleindienst der Einzige halt irgendwie ist, der dann auch mal unangenehm wird. Ich bin prinzipiell schon auch ein Fan davon, dass wenn du Kapitän bist und ganz generell bei Gladbach, dass auch mal jemand unangenehm ist, weil du hast in Gladbach oft den Vorwurf, dass so eine Harmoniesucht besteht und die Wohlfühloase Borussia Mönchengladbach, das ist ja auch ein Begriff, der schon seit Jahren geistert. Und dann ist es vielleicht auch mal richtig, dass es einen Tim Kleindienst gibt, der halt auch mal wirklich den Finger in die Wunde legt und auch mal irgendwie alle da aufweckt. Ja? Trotzdem, im Ton kann es vielleicht ein bisschen weniger scharf sein und ein bisschen weniger die anderen und mehr wir. Also wir haben versagt, wir, ne, so, da gebe ich dir recht. Aber grundsätzlich, ja.
Vielleicht wollte er nicht TikTok kritisieren, sondern die Taktik.
Die Taktik,
und ja. Und hat sich einfach nur vertan. Und es war, oder es war einfach die übliche Gesellschaftskritik an der Gen Z, die ja in vielen Ecken zu spüren ist.
Ist ja auch einfach, das so zu tun.
Ne? Auf der Gen Z rumzuhauen.
Ja.
Ja. Jetzt große Frage, Gladbach spielt in Freiburg. Es ist im Mittelfeld irgendwie eine kleine Baustelle auf. Philipp Sander ist da gesetzt und wer spielt neben ihm? Darüber wird jetzt auch viel diskutiert. Ein Gufak mit seinen 18 Jahren ist, glaube ich, doch auch erstmal wieder... muss mal geschont werden. Das ist
übrigens auch, wo ich sage, ein Fehler von Eugen Polanski, den 90 Minuten durchspielen zu lassen. Du hast ja schon nach 60, 65 Minuten gemerkt, der Junge ist durch. Also es war sein erster Startelf-Einsatz
in
so einem wichtigen Spiel, in so einem Stadion. So, ja? Da muss man dann auch das Feingefühl haben, dann den Jungen vielleicht auch einfach mal runterzunehmen nach 60, 70 Minuten und den nicht 90 Minuten durchspielen zu lassen, weil dann macht er nämlich nicht diese blöden Fehler und diese Konzentration ist weg. Also egal.
Philipp Sander und?
Philipp Sander und vielleicht doch wieder Kevin Stöger. Ja.
Der hat natürlich eher Offensivqualitäten. Ich weiß nicht, inwiefern er jetzt dann...
für die defensive Stabilität sorgt.
Florian Neuhaus wird natürlich diskutiert. Der war noch gar nicht im Kader in dieser Saison. Der ist auch irgendwie noch so ein Ballast und so ein Thema, was man mit sich rumschleppt, was zur Gesamtgemengelage dazukommt. Itakura könnte man vielleicht auf die Doppel-Sechs nehmen, dann fehlt er aber hinten. Also da muss er sich was einfallen lassen, Eugen Polanski. Und die große Frage ist, aber jetzt zum Schluss nochmal, ist es ein Endspiel, wenn sie verlieren in Freiburg? Ist dann
das Endspiel wird gegen Mainz sein, da bin ich mir sicher. Das vor der Länderspielpause zu Hause gegen Mainz. Also du hast ja schon gesagt, gegen Freiburg kann man mal aus Gladbach-Sicht verlieren. Ich glaube, entscheidender wird das Spiel gegen Mainz.
Ja, vor allem, wenn man sich die Freiburger Form anguckt, alle 5 Pflichtspiele gewonnen, wahnsinnig viele Tore geschossen, 10 verschiedene Torschützen und da ist ein Grifo noch gar nicht mit dabei. Also viel besser als Freiburg kann man nicht in so eine Saison kommen.
Ja, das ist definitiv so. Matanovic blüht auf, also... da merkt man, da hat sich was gefestigt und Freiburg ist ernst zu nehmen, auch in Sachen Champions League-Ambitionen.
Absolut. Und dann hast du gerade Mainz angesprochen, der übernächste Gegner von Gladbach, aber der nächste Gegner erstmal von Eintracht Frankfurt. das ist eine Partie am kommenden Wochenende, Mainz gegen Frankfurt, also ein... Nennen wir es ruhig mal Derby, komm. Ein paar finden, dass es ein Derby ist. Und bei der Eintracht natürlich auch eigentlich das gleiche wie in Gladbach, totale Alarmstimmung. Zweimal eine Führung verspielt, mit nur einem Punkt jetzt aus den ersten beiden Spielen. Bisschen kurios, dass da jetzt bekannt wurde, dass der Athletiktrainer gefeuert wurde. Man macht es also so ein bisschen daran fest, die Mannschaft ist nicht fit genug möglicherweise und bricht dann ein. Steckt das dahinter?
ich glaube, der Adi-Hütter-Fußball ist ganz generell ja sehr intensiv, das weiß man auch. Und da finde ich, hat man aber auch eine Vorbereitung Zeit gehabt, um die Spieler fit zu bekommen. Also finde ich irgendwie auch ein bisschen kurios, ehrlicherweise. Und es ist ja auch kein Problem, was neu ist, sondern das war in der vergangenen Saison ja auch schon so. Ich glaube, dass es viel mehr was mit dem Kopf zu tun hat. Also diese Resilienz fehlt der Eintracht schon auch seit der vergangenen Saison komplett. Sie brechen sofort ein, gibt es einen Widerstand. Also für mich ist das weniger Bein, sondern viel mehr Kopf. Und individuelle Fehler sind ja oft auch eher mangelnde Konzentration, der Fokus stimmt nicht. Deswegen finde ich, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
Aber es ist auch wieder das Problem der vielen Gegentore. Ne? Schon sieben Gegentore kassiert in dieser Saison. In der vergangenen Saison waren auch, glaube ich, nur Heidenheim und Wolfsburg schlechter, was die Gegentore betrifft.
Und ja, aber die Abwehrreihe ist ja auch komplett neu.
Ja, ne, aber das ist ja jetzt auch so eine OP am offenen Herzen. Also da stellt sich die Frage, muss Hütter auf die Dreierkette umstellen, weil es vielleicht dann mehr Stabilität gibt? Weil du hast halt irgendwie mit Baum und Kosugi mit einer Viererkette auf den Außen, das funktioniert nicht so richtig gut.
Sind die Schwachstellen auf jeden Fall. Ne? Im Moment, du hast auch keine Backups jeweils für beide Spieler. Es ist natürlich nicht sein bevorzugtes System von Adi Hütter. Finde ich auch schwierig, wenn du als Trainer dann schon nach zwei Spieltagen deine Prinzipien komplett über Bord werfen musst für die Stabilität. Und da ist auch die Frage, okay, wer macht dann den Innenverteidiger? Weil sie sind ja einfach nicht gut aufgestellt in der Abwehr.
Jetzt wurde
Collins vielleicht, dass er wieder fit wird, aber auch das wird...
Also Malus, Koch und Brassier. Der Brassier wurde jetzt ja vorgestellt in dieser Woche. Er hat gesagt, er hat total Lust auf Zweikämpfe. Finde ich immer schon... Hat er, glaube ich, gesagt, so ungefähr.
Ja.
Finde ich mal gut, wenn ein Fußballer darauf Lust hat. Aber das wäre jetzt eine Option. Es ist schwierig. Ansonsten, wenn ich gucke mir manchmal so den Kader an und gucke auch mal so ein bisschen nach Achsen oder nach Thema Führungsspieler. Also sie haben Atubolu hinten, sie haben dann Koch, sie haben Mario Götze, sie haben Burkhardt vorne. Das wäre ja eigentlich so eine Achse, wo man denkt, boah, das sind alles klasse Fußballer.
Das hat ja in der vergangenen Saison schon nicht funktioniert.
Ja, aber so richtig... Also so richtig Führung findet da auch nicht statt, ne?
Jetzt muss man abwarten. Atubolu ist ja jetzt auch neu. Ich finde, Brassier hat mir schon in dem Spiel, wo er jetzt, hat er schon ein paar Leader-Qualitäten auch gezeigt. Und finde ich auch, der strahlt was aus. Koch, finde ich, ist schon... Ja, seit Jahren jetzt eigentlich nicht der erhoffte Kapitän und der Führungsspieler, den man sich in Frankfurt eigentlich wünscht. Mario Götze ist auch kein Lautsprecher, der glänzt eher über Leistung und über das, was er eben auch kann mit dem Ball. Und Burkhardt war zwar Kapitän in Mainz, hatte ich mir aber ehrlicherweise auch ein bisschen mehr draus erhofft oder von erhofft. Deswegen muss man da ganz eindeutig sagen, ist vielleicht nicht dran gearbeitet worden an der Achse. Und was dazu kommt, durch diese vielen Transfers auch und diese vielen Bewegungen, ist es auch immer schwer, so eine Mannschaft sich auch zu formen und dass sie auch eingespielt ist, weil da war schon wieder unglaublich viel Bewegung drin bei Eintracht Frankfurt. Ne?
Vielleicht muss man doch auch Timothy Chandler noch mehr wieder mit einbinden, der jetzt zuletzt ja wieder gespielt hat.
Ich glaube, mehr Minuten schon als in der vergangenen letzten Saison.
Ja, der ewige Chandler, der 36 Jahre alt ist, der in den letzten zwei Jahren 4 Spiele gemacht hat und jetzt auf einmal dann wieder eine kleine Rolle zumindest spielte. Aber er ist mit Sicherheit vom Charakter her auch einer, der wirklich vorangehen kann. Aber sportlich ist seine Zeit natürlich vorbei mittlerweile.
Zeigt dann natürlich auch, was für Probleme Adi Hütter hat, wenn er Chandler einwechseln muss. Ich glaube, das war auch nochmal ein Zeichen an Markus Kröche. Danke dafür. Jetzt muss ich Chandler einwechseln.
Ja, und ähnlich wie Gladbach nach Freiburg muss Frankfurt dann jetzt nach Mainz. Und die Mainzer sind ja auch hervorragend drauf. Auch super in die Saison gestartet mit 4 Punkten. Da ist die Favoritenrolle auf jeden Fall ehrlicherweise klar verteilt. Und zwar liegt sie bei Mainz.
Ja. Das hätte man, glaube ich, auch nicht gedacht, aber ist so. Und Frankfurt tut sich in Mainz sowieso auch immer schwer. Die Bilanz in den letzten Jahren sieht da nicht gut aus. Und Mainz hat, finde ich, macht es ähnlich wie Freiburg und Stuttgart. Sie haben die Mannschaft beisammen gehalten. Da ist ein Kern entstanden. Man hat das Gefühl, die haben richtig Spaß miteinander. Urs Fischer hat seinen Geraldo Becker, seinen Spieler, der perfekt eigentlich zu seinem System und zu Urs Fischer passt. Und ich muss sagen, also die Mainzer und auch in der Breite jetzt mittlerweile, also nicht schlecht.
Total. Wir sind gespannt, wie diese Duelle ausgehen der beiden Krisenclubs Frankfurt in Mainz und Gladbach in Freiburg. Und dann wollen wir jetzt noch über die anderen Partien fliegen, die am Wochenende auf uns warten und beginnen mal mit dem, was zum Schluss stattfindet. Elversberg gegen die Bayern, Sonntag 17.30 Uhr. Die Newcomer, die Shooting Stars der Liga gegen den Rekordmeister. Ich finde ja, so sehr da die Euphorie in Elversberg nach diesen beiden Startsiegen da ist, das wird jetzt ein Ankommen in der Bundesliga-Realität leider, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Aber also ein harter Aufschlag auf dem Boden der Realität.
Aber gegen Bayern verlieren auch andere mit 5-6 Toren Unterschied. Also
ich meine, oder aber du holst ja 0-0, wie Schalke.
Aber das ist
Elversberg
nicht die Art.
Kann nicht so spielen
wie
Schalke.
Hast du recht, das ist nicht die Art von Schalke, wie Schalke, ja.
Also genau, also Elversberg wird jetzt gegen die Bayern nicht wie zum Beispiel gegen Leverkusen auf einen Gegner treffen, der keine Intensität und Leidenschaft mitbringt. Das haben die Bayern auf jeden Fall. Sie werden auch nicht wie gegen Gladbach auf einen Gegner treffen, der einbricht. Das passiert auch nicht. Also ich glaube, wenn die Bayern da irgendwann mal führen sollten, 2-0, 3-0 oder so, dann ist das Ding durch, dann brauchen sie sich keine Hoffnung mehr machen. Und die Bayern haben ja jetzt auch eine ganz andere Qualität nochmal in der Offensive. Und wir haben zuletzt gesehen, defensiv, das ist ja wirklich auch die Schwachstelle bei Elversberg. Also wenn du ja. denen mit einer richtig guten Offensive entgegenkommst, so wie die Bayern das haben, muss man natürlich gucken. Bayern jetzt erstmal Champions League, wie sie dann rotieren, ob dann vielleicht wieder ein Kane auf der Bank sitzt. Aber wenn nicht, kommt er halt zur Halbzeit und macht noch zwei Dinge.
Ja, ist ein anderes Spiel für die Bayern als gegen Schalke. Elversberg hat ja auch gesagt, sie werden nichts an ihrer Spielweise verändern. Sie wollen mitspielen und das werden sie auch gegen die Bayern zeigen. Und wenn es dann am Ende 6-7 Tore Unterschied ist, dann ist das so. Ich glaube, darauf sind sie vorbereitet.
Na, so schlimm wird es jetzt, glaube ich, nicht.
Also die haben schon auch einige Fehler im Spiel gegen Gladbach gemacht, wo Vincent Wagner auch gesagt hat, wenn wir die Fehler gegen die Bayern machen, dann geht das auch übel aus für uns. Also die Bayern bestrafen das dann schon nochmal mehr, als es Gladbach vielleicht tun würde oder getan hat. Ja, das kann halt, wenn du ein bisschen leichtsinnig bist, wenn du ein bisschen zu offensiv mitspielst, dann können die Bayern dir schon auch echt wehtun. Also Stuttgart hat jetzt auch 5 Dinger von den Bayern kassiert. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Also Vincent Wagner, also Vincent gegen Vincent übrigens in diesem Duell gegen Kompany.
Nicht an der Seitenlinie, Tobi.
Stimmt, muss ja auf der Tribüne sitzen. Haben alles gegeben, um diese Sperre zu umgehen, aber du sitzt ja dann auch auf der Tribüne, nicht so weit weg in Elversberg. Vielleicht hat er ja dann auch noch...
Und hat ja auch geklappt gegen Gladbach.
Aber er hat gesagt, wir haben eine Chance wie ein Schneeball in der Wüste. Aber auch in der Wüste schneit es manchmal, hat er gesagt. Das ist natürlich der einzige Punkt, wo die Bayern schon erstmal gucken werden, wo sind wir denn hier gelandet? 10.000 Zuschauer, die Stimmung wird natürlich, also von der Stimmung her kannst du die Bayern nicht mehr...
Baustelle halt auch.
Genau,
ne?
Es ist eher so diese Baustellenatmosphäre. Ich glaube, dass das bei Leverkusen am ersten Spieltag auch eine kleine Rolle gespielt hat. Aber das wissen die Bayern jetzt, auf was sie da treffen werden. Das kennen sie auch von Pokalspielen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt dafür sorgt, dass sie da irgendwie dann was liegen lassen.
Am Ende wird es die individuelle Klasse sein und auch die Professionalität, die sie haben, wie du schon sagst. Sie sind auf sowas vorbereitet und Vincent Kompany, der wird die da richtig einstellen.
Und Serge Gnabry sehen wir ja dann vielleicht auch bald wieder. Also auch das Personal nimmt dann wieder zu bei den Bayern und deswegen da in Elversberg die Bayern hoch favorisiert. Nächstes Duell bei uns hier im Bundesliga-Update ist Leipzig gegen Hamburg. Am Sonntag um 15.30 Uhr, auch ein kleines Krisenduell, sage ich jetzt mal. Leipzig nach gutem Start, nämlich zuletzt sehr schwach in Bremen und der HSV noch ohne Punkt und ohne Tor.
Ja, auch ein Krisenclub und wo es auch schnell ungemütlich werden kann und auch wird, wie du schon sagst, also dieses 0-5 im eigenen Stadion, das letzte Mal 1974 so hoch zu Hause verloren, also das sagt dann schon auch einiges über dieses Spiel aus. Boah, ja, und ich, bei den Hamburgern hatte ich auch noch meine Fragezeichen. Jetzt kannst du natürlich ganz einfach sagen, ja, okay, Vuskovic fehlt da hinten. Es war ja klar, dass das noch ein bisschen was braucht. Aber ich glaube, sie brauchen auch wirklich noch Zeit, um sich irgendwie einzuspielen. Und Vieira ist jetzt auch nicht der Heilsbringer, ja. Also da wird vielleicht dann auch zu viel auf ihn drauf projiziert.
Ist er vielleicht nicht, wenn er von der Bank kommt. Er wird jetzt mit Sicherheit in der Startelf stehen.
So, ja.
Also würde ich zumindest machen, wenn ich Polzin wäre, weil er wahrscheinlich auch die anderen nochmal zu mehr Intensität verleitet. So, das hat, glaube ich, auch zuletzt gefehlt. Aber klar, viele neue Transfers, das muss ich erst finden. Sebastian Bornau ist ja auch einer der Neuen, ist jetzt aber angeschlagen, also ist vielleicht sogar auch fraglich für das Spiel in Leipzig. Und am spannendsten finde ich beim HSV eigentlich das, was dann danach irgendwann kommt, weil du hast jetzt gerade Vuskovic angesprochen. Sein Bruder Mario Vuskovic ist ja auch noch beim HSV, ist seit 4 Jahren gesperrt, Dopingsperre, und die endet bald. Mitte November darf er wieder spielen und einen Monat vorher darf er dann wieder mit dem Team trainieren. Und das löst so einen Hype aus in Hamburg, dass der HSV sogar über ein öffentliches Training im Volksparkstadion nachdenkt, wenn Mario Vuškovic das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Also sowas braucht der Verein ja aber auch, solche Geschichten.
Ja, man muss sich an irgendwas auch hochziehen und emotionalisieren. Das ist auch so. Und ich weiß noch, dass Luka Vuškovic in seinem letzten Interview mir dann auch am Mikro gesagt hat, hier wird halt irgendwann bald ein anderer Vuškovic spielen, und hat damit halt auch nochmal signalisiert, was ihm das auch bedeutet, aber auch seinem Bruder. Und ich glaube, in Hamburg erhoffen sie sich natürlich, dass er ein Stück weit irgendwie das transportieren kann, was Luka hinterlassen hat. Aber jetzt musst du hast es gerade gesagt, 4 Jahre nicht gespielt. Also er hat 4 Jahre keine Wettkampfpraxis. Also
ja, das, ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Ja. Ja.
Also da sollte ich jetzt auch, da sollte man auch nicht zu viele Hoffnungen jetzt direkt draufsetzen. Ne?
Jetzt geht's nach Leipzig, die auch erstmal Champions League spielen in Como. Und auch wieder was wieder gut machen.
Schöne Reise zumindest.
Ne? Das auf jeden Fall, aber die wollen natürlich auch was wieder gut machen, weil dieser Auftritt am vergangenen Wochenende in Bremen, der war schon sehr überraschend schwach. Also das wird dem Demichelis da nicht gefallen haben. Gruda ist wieder mit dabei, also von daher haben sie da auch wieder eine Option mehr vorne. Köln gegen Bremen am Samstagabend, das Topspiel an diesem Wochenende. Total spannendes Spiel, ein Duell auf Augenhöhe, wie ich finde. Mit dem Momentum vielleicht aktuell eher ein bisschen für Bremen nach dem Sieg gegen Leipzig, aber dafür ist es aber ein Kölner Heimspiel und wieder mit Elmaner, der wieder dabei ist, Dalinga ist wieder mit dabei, also das ist echt schwer vorherzusehen. Irgendwie so 50-50.
Voll. Vor allen Dingen auch Heimspiele, Köln ist immer noch mal so ein Gamechanger, hat man dann ja auch im Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Boah, ich glaube, das wird für beide ein Stück weit Standortbestimmung sein. Für die Bremer, wo stehen sie eigentlich, und für die Kölner vor allen Dingen auch. Also ich glaube, das Spiel wird zeigen, wo die jeweiligen Teams stehen. Ich finde die Kölner sehr interessant auch mit, du hast gesagt, Dalinga, Miki Moore hat ja auch schon gezeigt, was er kann. Der ist, glaube ich, einer, der richtig Spaß machen wird. So ein Baller, wie man sagt. Mhm. Und die Bremer müssen schauen, ob sie aus dieser Rolle auch ein Stück weit rauskommen, die sie gegen Leipzig auch haben konnten, sehr defensiv, sehr kompakt stehen. So können sie auch ein Stück weit das Spiel bestimmen und mitmachen. Da bin ich sehr gespannt, wie sie da auftreten werden, mit welcher Herangehensweise, Taktik auch.
Ich habe eher so ein Köln-Gefühl, weil Bremen jetzt eben auswärts spielt. Sie haben bei dem Sieg gegen Leipzig haben sie sehr von der Heimatmosphäre profitiert. Das hat sehr viel Leidenschaft und Wucht und Emotionen erzeugt. Das haben sie jetzt in Köln nicht. Da haben es die Kölner. Und wenn wir an das erste Auswärtsspiel der Bremer in Freiburg war das ja zurückdenken, das war dann schon sehr karg, sagen wir es mal so. Und wenn sie das Gleiche abrufen können wie im Heimspiel gegen Leipzig, dann können sie was mitnehmen in Köln, aber ansonsten, ich meine, bei Köln ist auch Waldschmidt wieder mit dabei, Sibulonsen, die haben da auch schon wieder fast volle Kapelle. Also das gucke ich mir an. Das wird glaube ich, ein schönes Bundesligaspiel.
Ja, glaube ich auch. Ja, ich bin gespannt. Mein Gefühl sagt auch eher Köln, aber let's see, ne?
Mhm. Freitagabend geht's los am dritten Spieltag mit Union gegen Schalke.
Boah, das ist so ein Spiel.
Gut, dass du es sagst. Ja, beide einen Punkt bisher. Schalke natürlich mit der großen Euphorie nach dem 0:0 gegen die Bayern. Robin Gosens zurück an alter Wirkungsstätte. Mhm. Auf der anderen Seite Horst Held gegen seinen Lieblings-Ex-Club, wie er gesagt hat. Aber auch da irgendwie schwer vorherzusehen. Also wenn Union das abruft, was sie sich vorgenommen haben, sind sie natürlich favorisiert. Aber ich meine, was Schalke kann, haben wir jetzt gegen die Bayern gesehen.
Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie treten sie bei einem Gegner wie Union Berlin auf? Ja, Miro Muslic hat es ja schon angedeutet. Also er steht ja auch eher für offensiven Attacken im Fußball. Also frühes Anlaufen, früh attackieren. Das haben sie natürlich gegen die Bayern nicht gemacht. Da waren sie eher hinten einbetoniert. Jetzt ist die Frage so, gibt es da irgendwie eine goldene Mitte? Oder wie wird er gegen Union spielen? Wird er eine Balance finden? Und dann müssen sie halt vielleicht auch mal Tore schießen, die Schalker. Ne? Also auch noch ohne eigenes Tor.
Ach, das gehört auch dazu.
Können sie das auch? Und wer? Deswegen, da bin ich gespannt eigentlich so ein bisschen auf die Art und Weise, wie Schalke da auftreten wird.
Union weiß auf jeden Fall, auf was für eine emotionale Wucht man da trifft. Also genau, bei den Schalkern ist die große Frage, wer schießt das erste Tor nach der Bundesliga-Rückkehr? Aber Union bereitet sich also auf viel Intensität vor. Im Training war es jetzt offenbar sehr lautstark mit den Worten von Trainer Lustrinelli. Wir trainieren jetzt hier mal Mentalität. Also das ist offenbar irgendwie auch nochmal so ein Ding. Weil im ersten Heimspiel haben sie ja eigentlich auch, also waren sie ja auch dann nochmal richtig stark, wo sie dann gegen Frankfurt dieses 3-3 rausholen. Da haben sie ja gezeigt, was sie dann eigentlich können. Und jetzt dann eben gegen Schalke am Freitag. Eine Partie ist noch übrig, der Tabellenführer. Ganz zum Schluss wollen wir noch über den reden.
Der FC Augsburg.
Der FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Ja, mal gucken, wie Augsburg mit dem Druck des Gejagten umgeht. Hier sind sie ja Gejagte. Aber mit Manuel Baum haben sie da, glaube ich, einen, der
Der ist so pragmatisch und so wirklich, ey. Der hat sowas pragmatisch Gelassenes.
Aber Leverkusen ist natürlich jetzt auch rehabilitiert am vergangenen Wochenende mit dem klaren Sieg.
Ja, sind sie das wirklich? Das ist halt auch die Frage, ne? Also Leverkusen, finde ich, ist auch noch so eine Blackbox. Ja, weil sie auch sehr, sehr unterschiedliche Gesichter gezeigt haben. Was ist jetzt eigentlich das Leverkusen-Gesicht? Da bin ich wirklich auch gespannt drauf. Weil Augsburg ist im Moment auch einfach schwierig und eklig auch zu bespielen.
Immer
schon, aber sie haben jetzt auch noch diese Wechseloptionen, diese Breite im Kader. Gegen Frankfurt konnte man eben Kömür und Alexis Claude-Maurice einwechseln.
Aber Kömür ist, glaube ich, fraglich.
Ja, ich glaube, der ist angeschlagen. Ja. Aber trotzdem, Augsburg ist nicht mehr das Augsburg, was es auch mal war. Also die haben sich schon auch klug verstärkt, beziehungsweise auch in der Breite. Na, also das könnte für die Leverkusener ein ganz schön hartes Stück Arbeit werden.
Aber Leverkusen natürlich auch stark besetzt. Moussa Diaby ist ja jetzt wieder dabei. Kandidat für die Startelf. Jetzt ergibt sich das Luxusproblem, wen nimmst du dafür raus? Mhm. Was ist mit Marsa? Der rückt dann vielleicht wieder ins Zentrum, dann müsste Tillmann aber auf die Bank. Also da merkst du schon auch, die haben da schon auch brutale Qualität.
Und über die Außen jetzt auch, ne? Also Grimaldo fällt gerade nicht mehr so krass im Gewicht mit Guterres, der wirklich auch da gut in seine Fußstapfen tritt. Also das scheint zumindest sich jetzt wieder gefunden zu haben, auch gerade das Spiel über die Außen.
Wir sind ja hier Fan, das sagt, glaube ich, Jens auch immer, von Marsa eher im Zentrum, weil er irgendwie da noch ein bisschen stärker ist. Aber über Außen, das hat jetzt zuletzt auch ganz gut funktioniert. Wohl dem, der so ein Luxusproblem hat.
Ist so.
Was glaubst du, wie geht das aus, Augsburg-Leverkusen?
Ich sag unentschieden.
Okay, ja,
was sagst du?
Könnte ich mir auch vorstellen, dass es da irgendwie eine Punkteteilung gibt. Dann haben wir alle Spiele besprochen vom dritten Spieltag. Ganz zum Schluss noch schnell einen Überblick über das, was in der zweiten Liga stattfindet. Fünfter Spieltag bereits. Der Tabellenführer Hertha am Sonntag in Osnabrück. Der zweite Nürnberg am Freitag gegen Hannover. Und das Topspiel am Samstagabend ist St. Pauli gegen Wolfsburg. Und alles gibt's live und in voller Länge zu hören bei uns in der Sportschau-App.
Ich bin am Start.
Lisa hört ihr dann, die sitzt im Studio und jongliert das Ganze.
Genau.
Und wenn ihr dann wissen wollt, wie das Bundesliga-Wochenende verlaufen ist, dann hört doch diesen Podcast. Den gibt's nämlich am Sonntag bzw. Montag wieder. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende.
Macht's gut. Bis bald.
Bis bald.